Herr Dr. Müller-Schwefel, die Südwestdeutschen Schmerztage sind zu Ende. Viele Ärzte waren da, viele Psychologen, alle, denke ich, haben viel gelernt. Was wird sich bei Ihnen ändern? Was haben Sie auf dieser Tagung gelernt?
Bei solchen Veranstaltungen fällt immer wieder der Fokus auf Dinge, die man irgendwann vielleicht auch schon mal gehört hat, aber völlig anders bewertet und die jetzt anders gewichtet werden. Und es gibt ein paar Dinge, die ich besonders aufregend und spannend finde. Eines ist, dass die uralte geglaubte Trennung zwischen körperlichem und seelischem Schmerz so nicht aufrechterhalten kann. Wir haben aus den Grundlagendaten und Forschungsergebnissen, die Professor Spitzer demonstriert hat, gelernt, dass es gar keinen körperlichen Schmerz gibt und keinen seelischen Schmerz, sondern dass nur durch das Übereinanderlegen von Erfahrungen, die körperlich und seelisch sind, Schmerz überhaupt entstehen kann. Das heißt, diese Trennung, die wir früher gemacht haben, die ist völlig abwegig. Es sind verschiedene Areale im Gehirn beteiligt und nur wenn die zusammen aktiv werden, dann kann Schmerz wirklich wahrgenommen werden. Und das zeigt, dass Schmerz eben mehr als nur neuronale Erregung ist, die Erregung von Nervenzellen oder von Zentren im Gehirn. Das zeigt, dass hier ganz andere Prozesse eine Rolle spielen, nämlich die Wahrnehmung, die Überlagerung und der Abgleich mit früheren Erfahrungen, die emotionale Bewertung, das sind Dinge, die für das Schmerzerleben wichtig sind. Und das hat natürlich direkt Konsequenzen für die Schmerzmedizin. Schmerzmedizin, wie wir sie sehen und wie wir sie auch betreiben, muss multimodal sein. Deshalb beschäftigen wir in unserem Zentrum zwei Psychotherapeuten neben Ärzten und neben nichtärztlichen Mitarbeiterinnen. Aber der Stellenwert dieser Therapie, der Verhaltenstherapie, des Achtsamkeitstraining, dieser emotionalen Komponenten, der wird natürlich im Moment in unserem Gesundheitssystem, insbesondere von den Geldgebern, völlig falsch eingeschätzt. Es wird völlig unterbewertet. Es wird so getan, wie wenn das so eine Luxusversorgung wäre, die man auch machen kann, aber nicht unbedingt braucht. Und aus diesen neuen Daten sehen wir ganz klar, ohne die geht es überhaupt nicht. Wenn Schmerztherapie langfristig erfolgreich sein soll, dann muss sie die Kombination von allen Aspekten der Schmerzveränderung beinhalten. Und das betrifft sowohl die Verhaltensmodifikation, das Neubewerten emotionaler Erfahrungen, als auch die Beeinflussung von Schmerzsignalen, von Informationen, die aus allen Körperteilen kommen und zum Gehirn schließlich einströmen.
Es zog sich wie ein roter Faden durch viele Vorträge des heutigen Tages, dass die Experten den Eindruck haben, dass es bei der Versorgung von Schmerzpatienten nur noch um Geld geht, und zwar möglichst um wenig Geld, was man ausgeben will, und dass angemessene und auch teurere Verfahren ja zunehmend nicht gewünscht werden oder zunehmend unmöglich gemacht werden.
Die Geiz-ist-geil-Mentalität, die mag im Supermarkt noch angebracht sein, wenn die Butter Butter ist und keine Rückstände hat. Aber im Bereich der Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen ist sie absolut töricht. Wir sehen an vielen Projekten, dass wir differenzierte Therapie brauchen, dass wir wirklich für einzelne Patienten maßgeschneiderte individuelle Therapien brauchen, weil selbst das gleiche Medikament bei gleicher Erkrankung nicht bei allen gleich wirkt. Und diese Unterschiede müssen wir berücksichtigen. Das betrifft aber nicht nur die Gabe von Medikamenten, sondern das betrifft das gesamte Gesundheitssystem. Wir sehen gerade an der Versorgung von Patienten mit Rückenschmerzen, dass es sich lohnt, richtig Geld anzufassen, weil man damit sehr viel Geld sparen kann. Es ist viel lohnender, Patienten so intensiv zu behandeln mit allen Komponenten, die Schmerztherapie braucht, also mit Schmerzveränderung durch die Schmerzmedikation und Blockadeverfahren, durch Verhaltenstherapie und durch Trainingstherapie gemeinsam. Es ist viel lohnender, diese Patienten intensiv zu behandeln und dann wieder in das Leben zurückzuführen, sodass sie wieder arbeiten können, dass sie am Leben teilhaben und das nach 4 bis 8 Wochen, als diese Patienten über Jahre hinweg zu berenten, arbeitsunfähig zu schreiben und ihnen nicht nur die Arbeit nicht mehr zuzumuten, sondern vor allem ihnen die Lebensfreude zu nehmen und die Fähigkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es lohnt sich absolut, hier zu investieren, man spart am Ende.
Man könnte auch am Ende sparen, wenn man Patienten, die starke Schmerzmittel brauchen, auch mit solchen behandelt, und zwar auch über längere Zeit. Da gibt es ja seit einiger Zeit eine intensive Diskussion, man könnte fast sagen Streit, zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Schmerzszene. Da hat ein Kollege von Ihnen ja heute neue Daten vorgestellt.
Es geht darum, kann man Patienten über mehr als 3 Monate mit stark wirksamen Schmerzmitteln vom Opioid-Typ behandeln. Und nur weil es wenig klinische Untersuchungen und Daten zu längeren Therapiedauern gibt, heißt es noch lange nicht, dass man es nicht darf. Diese Schlussfolgerung ist aber in einer Leitlinie gezogen worden, die als im Moment als das Credo der Schmerztherapie mit Opioiden, also mit stark wirksamen Schmerzmitteln gilt. Und diese Schlussfolgerung ist falsch. Wir haben heute Daten gesehen über auch über 2 Jahres Therapien mit stark wirksamen Schmerzmitteln. Und wir haben gesehen, dass diese Patienten über diese Dauer die ganze Zeit über von diesen Medikamenten profitiert haben, dass die Schmerzreduktion konstant geblieben ist, dass die Lebensqualität sogar besser geworden ist noch über die Dauer der Behandlung und dass entgegen allen Vorurteilen es zu keinen Dosissteigerungen, auch zu keiner Toleranzentwicklung gekommen ist.
Auffallend war bei diesen Untersuchungen ja auch, dass diese Therapie frühzeitig einsetzte.
Das ist etwas, was wir erfahrungsgemäß schon lange wissen, aber was viel zu selten umgesetzt wird. Die frühe Intervention, die frühe effektive Therapie ist die Maßnahme, die am meisten einsparen kann. Je länger wir zuwarten, je mehr die Veränderungen der Steuerungsprogramme im Nervensystem vorangeschritten sind, desto aufwendiger wird es, diese Therapien effektiv zu machen. Deshalb ist die frühe Intervention sehr erfolgreich und sie erfordert in aller Regel auch wesentlich weniger Maßnahmen, wesentlich weniger Medikamente, niedrigere Dosierungen, weniger Kosten, weniger Einsatz, als wenn man das alles viel später macht.
Professor Kathi Thieme hat sehr vorläufige Ergebnisse von interessanten Forschungsarbeiten vorgestellt, die sicherlich noch in den Kinderschuhen stecken mit wenigen Patienten, aber trotzdem sehr interessant waren auch für Sie und für Ihre Kollegen.
Ich habe diese Daten zum ersten Mal im Februar 2011 in Los Angeles von Kathi Thieme gehört, wo wir gemeinsam auf einem Kongress waren. Und ich habe 2 Mal hinhören müssen, bis ich es verstanden habe, was das eigentlich meint. Das ist eine Untersuchung, die sie an 30 Patienten gemacht hat, und zwar an Patienten mit Fibromyalgie, also mit Ganzkörperschmerz, mit einer abgesenkten Schmerzschwelle, bei denen gering Reize massive Schmerzen auslösen. Und die Frage war immer, sind das denn alles Psychopathen? Sind das Patienten, die sich ihren Schmerz einbilden, die schlechte Umgebung haben, schlechte Partnerschaften und deshalb einfach ihren Schmerz halt schlimmer wahrnehmen? Und Kathi Thieme hat spannende Untersuchungen gemacht, die zeigen, dass Druckrezeptoren, die wir in der Halsschlagader haben, in ihrer Empfindlichkeit sich bei diesen Patienten verändert haben. Diese Druckrezeptoren sind deshalb so wichtig, weil unter Schmerzsituationen der Blutdruck ansteigt und diese Blutdruckrezeptoren aktiviert werden. Und wenn die aktiviert werden und der Druck ansteigt, dann schicken die direkt ein Signal an die Zentren, die für das Ausfiltern der Schmerzen wieder verantwortlich sind. Das heißt, das System regelt sich selber, es sorgt dafür, dass der Schmerz nicht überschießend wird, sondern wieder abschalten kann. Wenn diese Systeme jetzt gestört sind, wenn diese Rezeptoren nicht auf den Schmerz anspringen, dann springt auch diese Schmerzkontrolle nicht an. Und das hat natürlich ganz gravierende Auswirkungen. Sie hat jetzt Experimente gemacht, diese Rezeptoren wieder sensibel zu machen, die wieder zum normalen Aktivität zurückzubringen mit einer ganz raffinierten Versuchsanordnung. Und das hat überraschenderweise bei diesen Patienten, die sie vorgestellt hat, auch funktioniert. Und das öffnet natürlich die Vision, dass man für Fibromyalgie-Patienten tatsächlich eine Therapieoption entwickelt, die nicht heißt, alle müssen auf die Couch und beichten, wann wo was passiert ist, sondern wir kriegen einen Therapieansatz, wo man ganz gezielt eingreifen kann, wo man die Schmerzsensibilität wieder auf normal justieren kann, wo man die körpereigene Schmerzkontrolle, dieses Rückkopplungssystem wieder normalisieren kann, halte ich für hochfaszinierend.
Der letzte Vortrag war dem Thema Botulinumtoxin gewidmet, eine Substanz, die eigentlich immer wieder vor allen Dingen durch die Medien geistert und bekannt geworden ist, dass man mit ihr Falten wegmachen kann. Jetzt wird sie auch im Kopfschmerzbereich eingesetzt, allerdings mit ganz starken Restriktionen.
Die Substanz Botulinumtoxin ist eine Substanz, die an der Muskulatur wirkt. Sie verhindert nämlich die Übertragung der Information vom Nerven auf den Erfolgsmuskel und damit entspannt der Muskel, an dem man injiziert. Wenn man das macht, hat man natürlich vielfältige Effekte. Man kann Spastik damit lösen. Man kann auch die Falten, die durch das Zusammenziehen von Muskeln in der Stirn entstehen, glätten. und man kann Auswirkungen auf Migräne erzielen. Das ist eine Erfahrung, die wir seit vielen Jahren gemacht haben. In unserem Zentrum setzen wir Botulinumtoxin seit vielen Jahren sehr erfolgreich für Patienten mit chronischer Migräne ein. Das sind Patienten, die an vielen Tagen im Monat Kopfschmerzen haben und an vielen Tagen auch Migräneattacken haben. Für diese Patienten sind oft alle anderen Therapien entweder unverträglich oder aber nicht wirksam, also Therapien wie Prophylaxe mit Beta-Blockern, mit Medikamenten, mit Antikonvulsiva, also mit krampflösenden Medikamenten. Und für diese Patienten ist in der Tat diese Therapie mit Botulinumtoxin eine hervorragende Option. Wir selber machen das seit vielen Jahren schon in unserem Zentrum und jetzt liegt Gott sei Dank eine Studie vor, die das richtige Design hatte, die also auch wirklich in der Lage war nachzuweisen, dass das eine sehr wirksame Therapie ist und für diese Patienten wird ab nächstem Jahr das Botulinumtoxin zur Behandlung der chronischen Migräne zur Verfügung stehen.
Wenn wir bei guten Nachrichten sind, gibt es noch weitere gute Nachrichten von diesen Schmerztagen?
Eine der guten Nachrichten ist, dass die Wissenschaft sich manchmal irrt. Und sie irrt sich vor allem dann, wenn sie nicht sorgfältig arbeitet. Es gibt eine nationale Versorgungsleitlinie Kreuzschmerz, in der einzelne Therapieverfahren und Substanzen bewertet sind. Eine der Substanzen, die sich für uns in der täglichen Arbeit als sehr, sehr wirksam erweist, das ist Flupirtin, also Katadolon, eine Substanz, die übererregbare Muskulatur normalisiert, die die normale Muskulatur aber nicht erschlafft, so wie Valiumabkömmlinge, sondern die da völlig ohne Wirkung ist, nur bei der übererregbaren, schmerzhaft verspannten Muskulatur. Und 80% aller Rückenschmerzen resultieren heraus. Diese Substanz ist seit vielen Jahren auf dem Markt, sie ist auch gut untersucht, aber die Autoren dieser Leitlinie, an der sich Ärzte orientieren sollen, haben die Daten nicht zur Kenntnis genommen und sie haben da nicht geschrieben, wir können nichts dazu sagen, sondern sie haben sie aufgrund von Abneigungen einzelner Beteiligter einfach als zweifach negativ eingestuft, das heißt doppelt abgewertet. Das bedeutet im Klartext, wer diese Substanz einsetzt und in einen Regress kommt, weil er zu viel Medikamente verordnet, hat ganz, ganz schlechte Chancen, da rauszukommen. Er muss möglicherweise die Therapie seiner Patienten selbst bezahlen. Hier wurden jetzt Daten vorgestellt, die zeigen, dass die Datenlage aus klinischen Studien für diese Substanz hervorragend ist. Man hätte sie völlig anders bewerten müssen. Und auch eine ganz neu durchgeführte Studie, die wir gerade abgeschlossen haben, zeigt in der ersten Analyse, dass diese Substanz nicht bloß hervorragend wirksam ist, deutlich wirksamer als ein vergleichbares Opioid, sondern dass sie vor allem von den Nebenwirkungen her genauso gut ist wie Placebo. Das heißt, sie hat genauso wenig Nebenwirkungen, wie wenn man gar nichts nimmt. Und das ist eine sehr gute Botschaft, denn Rückenschmerzen sind die Schmerzen, die Patienten sehr früh sehr stark beeinträchtigen und wenn man da sehr früh effektiv behandelt, kann man sehr viel Leidenswege abkürzen oder verhindern.
Machen zu lange an.